realisiert, erst als Regula und Andrea darüber geredet haben, habe ich gedacht, oh, das hat ja mit dem Gottesdienst zu tun. Danke vielmals. Einfach so eine kleine Anregung. Ich weiss nicht, vielleicht sehen die einen da so in den Spiegel rein. So. Und vielleicht kommt dir gerade Geschichte hin, wenn du rein schaust. Es geht ja um das, meine Geschichte, deine Geschichte, heute Morgen. Welche Gefühle verbindest du mit Zeugnis? Oder wie geht es dir, wenn du aufgefordert bist, jetzt gib dein Zeugnis? Vermutlich sind die beiden Fragen bei den meisten im Saal irgendwo unterschiedlich, was es auslöst an Gedanken, an Gefühlen, an Emotionen. Ich bin schon öfters auch Menschen begegnet, die nutzen jede Gelegenheit, um einfach gerade zu erzählen, was sie mit Gott erleben oder noch ein bisschen mehr. Und dann gibt es andere, da hat man so Zeugnisbereiche oder Teilen oder, im Gottesdienst. Und die denken, ja, ich könnte schon etwas sagen. Und warten, und ich gehöre auch ein bisschen zu denen. Und warten, und dann jetzt, und nachher ist der Teil schon abgeschlossen, oder? Wie auch immer du das verbindest, Zeugnis geben. Es geht um meine Geschichte. Jetzt muss ich wieder die Richtung verwischen. Eine kleine Definition. Nein, zuerst wollte ich das noch einen anderen Kerngedanken herausbringen. Das ist überhaupt, warum komme ich ein bisschen dazu, über das zu reden. Es ist so ein Kerngeschäft, wo ich mich eigentlich tagtäglich damit auseinandersetze. Ich arbeite seit 3 Jahren vollzeitlich bei EE, Evangelism Equipment, oder wie es früher geheißen, Evangelisation Explosiv. Also es ist ein bisschen explosiv, wenn wir über Zeugnis reden. Und das ist unser Kerngeschäft, über das Zeugnis, über das Evangelium erzählen, zu reden und das auch auszubilden. Im 1. Petrus lesen wir, und das unterstreicht das eigentlich noch, wie wichtig das ist, oder? Und wenn man euch nach eurer Hoffnung fragt, dann seid immer bereit, darüber Auskunft zu geben. Und damit kann man ja die Schrauben noch ein bisschen mehr anziehen, oder? Also eigentlich sollte man jetzt Zeugnis geben. Es ist ja spannend, es gibt unterschiedliche Reaktionen, wenn wir mit Menschen darüber reden, wenn ich auch Menschen vom EE-Kurs erzählen. Die meisten Reaktionen sind so, ich kann das nicht. Weißt du, ich bin nicht so der Strassentyp. Ich bin nicht so der Typ, der ungeniert einfach gerade auf jeden zugeht. Und das Spannende ist, dass irgendwie, sobald wir von Zeugnis und von Evangelisation und vor allem von das Evangelium erzählen, sehr schnell irgendwie die Strasse oder in Verbindung bringen oder so crazy Typen haben, die einfach jede Chance packen oder keine Chance rauslassen, vielleicht kann man es auch so sagen, um einfach jedem, den sie gerade treffen, ob das im Zug ist oder auf einer Strassenbank, einfach gerade das Evangelium erzählen oder mindestens das erzählen, was ich mit Gott erlebe. Und manchmal haben wir ja Bilder auch von den Missionaren, dass sie genau so solche sind. Aber die Frage ist, ob die Bilder wirklich so stimmen. Wer von euch würde sich so zu dieser Gruppe zählen, so zu denen, die wirklich jede Chance gerade nutzen? Wenn sie gerade so einen Haufen haben, die aufgegangen sind. Ah, ja, genau. Also von dir habe ich es fast ein bisschen erwartet, genau. Jetzt, was ist das? Was ist ein Zeuge? Wie wird Zeugnis definiert? Im Duden lesen wir eine erste Definition. Jemand, der bei einem Ereignis, Vorfall oder ähnliches zugegen ist oder war, darüber aus eigener Anschauung oder Erfahrung etwas sagen kann. Oder eine zweite Definition, das ist ein rechtssprachlicher jemand, der vor Gericht geladen wird, um Aussagen über ein von ihm persönlich beobachtetes Geschehen zu machen, das zum Gegenstand der Verhandlung gehört. Meine Geschichte ist das, was ich erlebt, erfahren habe. Oder meine Geschichte ist das, wo ich aus eigener Anschauung etwas dazu sagen kann. Einfach das jetzt mal so runtergebrochen, die Definition vom Duden. In der Apostelgeschichte 22, da lesen wir auch so eine Geschichte. Und zwar Geschichte, seine Geschichte, also Geschichte von Paulus. Vielleicht ganz kurz ein bisschen umrissen, wie die entstanden ist. Der Apostel Paulus, er ist auch so in dieser Gegend, was Kollegen daheim sind, unterwegs und hat dann das Gefühl, so, und jetzt will ich zurück auf Jerusalem. Es wird ihm zwar abgeraten und auf verschiedenen Ebenen, sogar auch der prophetische Wort, hey, mach das ja nicht, das kommt gar nicht gut. Es passieren schlimme Sachen, wenn du jetzt auf Jerusalem gehst. Paulus ist dann gleich gegangen, und kurz darauf wird er aufgrund von Verleumdungen gerade verhaftet. Das führt ein bisschen zu Tumulten. Und also, er wird noch nicht verhaftet, sondern in dem Moment, wo es los muss. Es ist eigentlich so ein eine Verhaftung. Oder, man weiß es nicht so recht. Man meint auch fast, er wird gelüncht. In dem Moment kommen die Besatzungsmacht, die Römer, und nennen eigentlich in Schutzhaft. Einfach, dass nicht gerade ein Kopf kürzer gemacht wird. Im Verhör dort, das können wir alles vorher lesen, dort Kapitel 21, im Verhör bittet dann der Paulus, der römische Offizier, darf ich einfach zu denen, die mich jetzt hier fast haben wollen, einen Kopf kürzer machen, reden. Zugeben, ich glaube nicht, dass wir alle eine so eine dramatische Ausgangslage haben, wenn wir nachher unsere Geschichte können erzählen oder wollen erzählen. Ist auch nicht immer nötig, aber das Spannende ist, wenn wir dann die Geschichte lösen. Und ich tue es jetzt nicht im Detail vorlesen, aber ich könnte die vielleicht dann im Laufe dieser Woche einmal noch für euch lesen. Ich werde jetzt einfach ein paar Punkte rausnehmen. Es ist Apostelgeschichte 22. Obla. Meine Geschichte. Es ist das, was ich erlebt oder erfahren habe. Das, wo ich aus eigener Anschauung etwas dazu zu sagen habe. Dass wir das einfach mal einmal mitnehmen, das ist meine Geschichte. Apostelgeschichte 22. Wir haben hier als erstes ein Vorher, Apostelgeschichte 22, 1 bis 5. Das sind vier Verse, wo der Paulus jetzt beschreibt. Ich bin ein Jude, ich wurde in der Stadt Tarsus in Zilizien geboren und wuchs hier in Jerusalem auf und so weiter. Ganze vier Verse beschreibt er, wo er eigentlich seine Prioritäten gesetzt, woher er kommt, wie er aufgewachsen ist, was er auch für eine Bildung hatte. Ich habe zu den Füßen Gamaliels. Und das heisst, ich habe eine Elite-Universität besucht, hier. Ich muss das ein bisschen so vorstellen. Seine Überzeugung, sein Eifer, beschreibt er. Ich habe Christen verfolgt, und zwar ziemlich intensiv. Und dann kommt er dazu, Begegnung von Jesus. Das ist das Vorher. Es ist noch spannend, der Paulus er dramatisiert nicht, auch wenn seine Vorgeschichte, bis er dann das hat können erzählen, eigentlich recht herausfordernd ist gesehen. Und er das ja sehr gut noch ein bisschen hat ausschmücken können. Aber wir lesen in diesen vier Versen, wo er effektiv dann seine Vorgeschichte erzählt, nicht irgendwo so, wo man das Gefühl hat, ja, jetzt übertreibst du ein bisschen, sondern er redet eigentlich, was die meisten schon wissen. Und spannender ist noch, wenn man das so ein bisschen analysiert, sieht man, er schlägt damit eine Brücke. Eine Brücke zu seinen Zuhörern, zu den Juden. Und das sind ja die, die er vorher eigentlich wollen lynchen. Er schlägt eine Brücke zu Jerusalem, zum Ort, wo er im Moment ist. Und er schlägt auch eine Brücke zu den Gebildeten, die vor allem gegen ihn waren, die Gebildeten, die so in einem Eifer waren. Wir können auch sagen, so ein bisschen in einem religiösen Wahn. Und das finde ich ganz spannend, dass er in seinem ersten Teil eigentlich sein Gegenüber, auch die Geschichte vom Gegenüber, einfach mal aufnimmt. Das Vorher. Dann gibt es einen zweiten Teil, das Wie. In weiteren vier Versen, ein bisschen zusammengefasst, erzählt dann der Paulus, wie ist er dem Jesus begegnet. Und das ist ja interessant, die erste Begegnung, die der Paulus hatte, ich habe mal überlegt, wie lange das etwa könnte sein, wenn man den Bericht anschaut. Und ich habe gefunden, wahrscheinlich sind das irgendwie 5 bis 10 Minuten gewesen. Nicht länger. Und dann war die Sache schon wieder vorbei gewesen. Also das war eine relativ kurze Angelegenheit gewesen. Und trotzdem, wenn wir ein bisschen, die paar Versen anschauen, dort 6 bis 11, ich rede von 4 Versen, ich habe das natürlich ein bisschen zusammengefasst, oder? Es gibt noch so ein paar Erklärungen drumherum. Wenn man die 4 Versen, wo er wirklich von Jesus erzählt, von dieser Begegnung zusammenfasst, dann sieht man, oder hat gerade so ein Bild. Man kann sich das lebhaft vorstellen, oder? Wie er auf seinem, ich weiß nicht, ob es ein Esel oder ein Ross ist, gehöckelt ist, und dann wie das Licht gekommen ist und wie er von dem Vierbeiner oben runtergefallen ist. Wie, man hört auch gerade die Stimme, hat wirklich so ein Bild vor sich zu suchen. Ich kann sich das gut vorstellen, wie das ungefähr vonstatten gehen konnte. Das Licht Jesus, das Paulus persönlich angesprochen hat, das ist ihm auch wichtig. Es gibt ja die unterschiedlichen Versionen. Die einen sehen, in der Apostelgeschichte wird ja die gleiche Geschichte 3-mal erzählt. Einmal heisst, die Zuhörer haben, also seine Leute, die drumherum waren, haben es gehört. Aus Licht nicht gesehen und anders heisst, dann sie haben das Licht gesehen und haben keine Stimme gehört, wie auch immer. Spielt keine Rolle, aber es ist, man kann sich wirklich vorstellen, es ist eine sehr persönliche Begegnung. Und der Paulus bringt es dann auf den Punkt, worum es, dass es geht. Respektive Jesus bringt es auf den Punkt, warum das die Begegnung jetzt mit dem Paulus wichtig ist. Ich will dich. Ich will genau die. Um die geht es. Und die Reaktion von Paulus, und die können wir uns wirklich dick unterstreichen, weil das ist eigentlich die Reaktion im Wie innen. Was soll ich tun, Herr? Jesus antwortet dann einfach, mach dich auf den Weg. Du wirst genau erfahren, was du tun sollst. Ist ja spannend, oder? In dieser 15-minütigen Begegnung ist nicht einfach alles klar. Und doch ist es so intensiv und so klar. Das ist das Wie. Und dann kommt es nachher. Und das ist spannenderweise der längste Teil von diesem Abschnitt. Es sind rund 10 Verse, wo nachher das Nachher beschreibt. Der willensstarke Mann, der Eiferer, der alles gegeben hat für die Sache von Gott, ist jetzt blind. Seine Begleiter müssen ihn an der Hand nehmen oder müssen ihn vielleicht wieder aufs Ross suchen setzen oder wie auch immer denn das war. Das ist nicht so detailliert. Aber es kommt raus, er ist blind, er braucht Hilfe. Dann wird die Begegnung mit dem Hananias beschrieben. Ein Mann Gottes. Übrigens, das ist ja noch spannend. Der Hananias, der kommt einmal vor in der Bibel, an diesem Ort. Man hört vorher nie etwas und nachher nie mehr etwas von ihm gehört. Aber dort ist er da. Und es ist so wichtig, dass er in der Geschichte von Paulus eine so eine bedeutende Rolle spielt. Und dort, und das ist ja dann eigentlich das Spannende, der Hananias sagt dem Paulus nachher, was sein zukünftiger Weg mit Gott soll sein. Es geht dann um Berufung. Die Botschaft Gottes in die ganze Welt austragen. Und dann los. Vers 16. Was zögerst du noch? Steh auf und lass dich taufen. Ruf den Namen des Herrn an und lass deine Sünden abwaschen. So, jetzt handeln. Das nachher zeigt, was wirklich die nächsten Schritte sind, was sich verändert hat. Auch, was für eine neue Denke plötzlich reingekommen ist. Aber auch etwas von dieser innigen Beziehung und von der Führung Gottes. Das ist so die Struktur der Geschichte von Paulus. Und jetzt würde ich gerne einen Schritt machen, ein bisschen die Anwendung. Was heisst das für uns, wenn wir über meine Geschichte, vielleicht auch über deine Geschichte reden? Ich finde, das ist eine sehr hilfreiche Struktur, wie wir das auch für uns selber aufbauen können. Die Geschichte von Paulus, Apostelgeschichte 22. Aber es geht um das Vorher, Nachher, Wie und Nachher. Und jetzt einfach ein Tipp, nicht vom Lotto-Millionär, sondern von uns, von EE. Wie können wir so eine Geschichte aufbauen? Fangen wir mit dem Nachher an. Logisch wäre ja eigentlich, wir fangen an, mal überlegen, was ist eigentlich gesehen, wie sind wir hergekommen und was ist jetzt. Viel, viel besser ist jetzt für uns, und das ist die Erfahrung, die wir in den Schulungen immer wieder machen, fangen wir mal bei dem an, was wir jetzt haben. Was ist denn wirklich anders? Vor mit dem Nachher an. Notiert ihr einmal auf, vielleicht in der nächsten Woche, was macht dein Leben so besonders jetzt? Was ist denn so einfach anders? Oder nicht unbedingt anders, sondern was ist dein Leben? Was macht dein Leben heute aus, als Christ, als Nachfolger? Was bringt dir den Glauben? Was hast du von dem, dass du dich als Jünger Jesus bezeichnest? Beschreib mal deine Beziehung zu Gott. Wie ist die? Wie gestaltest du die? Was hast du für Segnungen? Was ist einfach, wo dich ausmacht? Also beschreib dein jetziges Leben mit ein paar Sätzen. Und das ist eigentlich das, was die Menschen überzeugt. Das ist auch das, was die Menschen, wenn sie mit dir unterwegs sind, auch sehen. Das ist das, was deine Freunde von dir auch wahrnehmen, wenn du mit ihnen unterwegs bist oder von deinen Arbeitskollegen. Das, was jetzt ist. Und das ist auch das, wo, wenn nächste Woche die Kampagne startet, 42 Tage mit Gott, mit Leben mit deinen Freunden, nicht mit Gott. Leben mit deinen, ja, mit Gott hoffentlich auch. Was auch im Zentrum sind. Das, was dich jetzt ausmacht. Es heisst ja 42 Tage Leben mit deinen Freunden. Und es heisst nicht 42 Tage predigen deine Freunde an. Das ist ein bisschen ein Unterschied, oder? Darum schreib das auf. Ich weiss, es ist einer der schwierigsten Teile deiner Geschichte. Ich vermute, es ist der schwierigste Teil. Und es gibt ehrlich, es gibt mehrere Gründe, aber ich will zwei nennen, warum das schwierig ist. Einfach auch darum, wollte ich das nennen, dass du nicht erstaunt bist. Das eine ist, es ist ein geistlicher Kampf. Wir sind hier in einem wirklich geistlichen Kampf, weil ganz sicher kommt dir plötzlich zu Sinn, was alles nicht funktioniert, was du versagt hast. Das ist plötzlich zuerst, oder? Aber auch so eine falsche Bescheidenheit. Ja, wer bin ich denn? Was habe ich denn schon zu sagen? Und ich bin halt einfach. Falsche Bescheidenheit, falsche Demut steht uns im Weg. Das nenne ich auch geistlichen Kampf. Ebenso die Angst vor, was habe ich eben alles nicht gemacht. Und darum empfehle ich dir, leg in dem Moment auch die Waffenrüstung an. Noch ein Wort zum Schluss, schreibt dann der Paulus dort, Epheser 6 am Schluss, Vers 10. Noch ein Wort zum Schluss, werde stark durch den Herrn und durch die mächtige Kraft seiner Stärke, leg die komplette Waffenrüstung an. Also ziehe an, den Helm vom Heil, den Stiefel von der Bereitschaft, nimm das Wort, das Schwert in die Hand und so weiter. Ziehe die Waffenrüstung an. Also, es ist ein geistlicher Kampf und da stehen wir drin, wenn wir über unsere Geschichte reden. Weil da kommt zum Ausdruck, wie real, was, wo du zur Gegend bist, was du gesehen, was du gehört hast, was du erlebst. Und das ist einem Widersacher sehr zuwider. Und das Zweite, was uns hindern kann, ist, dass irgendetwas in deiner Beziehung zwischen dir und Gott einfach nicht geregelt ist. Vielleicht gibt es Sünden in deinem Leben, die einen Anspruch haben oder irgendwelche Bindungen, die einen Anspruch haben, die das verhindern. Und dann ist es wichtig, dass du auch das anpackst. Also, einmal es nachher beschreiben. Also das Jetzt. Dann fangen wir vorne an. Aus dem raus kannst du dir auch Gedanken machen, was kann vorher gewesen sein. Und erinnere dich daran, kurz, der Paulus hat keine grosse Geschichte um sein Vorher gemacht. Er macht auch nachher nicht eine grosse Geschichte. Er tut es nicht verstecken, aber er macht nicht eine grosse Geschichte. Es geht eben nicht darum, dass unsere Vorgeschichte möglichst dramatisch muss sein und dass ich möglichst muss sagen, wie ein schlimmer Mensch, dass ich vielleicht vorher war. Das ist ja das, was in der Regel gar nicht stimmt. Es gibt sehr viele Menschen, und das ist ein riesiges Geschenk, das auch in einem christlichen Umfeld, gerade in unseren Kreisen, die in einem christlichen Umfeld aufgewachsen sind, die einfach ein schönes, geradliniges Leben haben können leben, in Anführungszeichen. Hey, das ist eine Segnung. Also darum, es ist nicht so wichtig, dass du möglichst musst dramatisieren. Und es muss auch nicht so lang sein. Lernen wir also von Paulus und erzähl das, was vielleicht für deinen Zuhörer auch anschlussfähig ist. Ich möchte dich erinnern, der Paulus hat die Brücke geschlagen. In Jerusalem, seine Bildung. Er hat mit seiner Vorgeschichte eine Brücke geschlagen. Und noch etwas fällt mir beim Paulus auch auf. Er hat nicht gewertet. Seine Vorgeschichte hat er nicht bewertet und gesagt, wie schlecht es war. Und auch das müssen wir nicht. Wir müssen nicht möglichst, eben, wie ich vorhin gesagt habe, dramatisch schlechte Geschichte erzählen, nur dass es nachher besser aussieht. Und übrigens, das Vorher ist ja nicht einfach per se, einfach muss immer einfach schlecht sein. Es war einfach anders gewesen, ist einfach vielleicht distanziert gewesen von Gott. Und wenn wir das Leben vor der Begegnung mit Jesus als negativ herstellen, und das ist noch ein weiterer Gedanke, wenn wir sagen, wir wollen eine Brücke schlagen, dann tun wir eigentlich unser Gegenüber auch quasi so ein bisschen sagen, ja weisst Wenn du halt Jesus nicht hast, dann bist du irgendwo ein Zweiklassmensch. Wir sagen das zwar nicht, aber was wir auch nicht sagen oder was wir dann vielleicht so ein bisschen ausdrücken, das kommt halt gleich zum Ausdruck. Und ich glaube, es ist wichtig, dass wir auch unserem Gegenüber können sagen, schau, du bist nicht einfach ein hoffnungsloser Fall. Nein, es gibt Hoffnung. Und die Hoffnung, die habe ich dürfen erleben. Ich glaube, das ist ja genau gerade das Gegenteil von dem, was wir auch wollen, um Menschen zu gewinnen, wenn wir sie wie ihnen das Gefühl geben, ja, das, was du lebst, das ist eigentlich sowieso, kannst du den Hasen geben. Und das hat auch etwas zu tun, wie ich meine Vorhergeschichte erzähle. Finde also, und das ist so ein bisschen die Überlegung, die jetzt so kommt, wenn ich die Vorhergeschichte erzähle und aus dem Nachher rauskomme, welches Konzept. Wenn du jetzt in Freiheit lebst, dann beschreib vielleicht deine früheren Gefangenschaften. Wenn du siehst, dein Nachher ist irgendwo einfach aufgestellt und fröhlich, dann gibt es vielleicht Momente in deinem Leben vorher, wo auch, oder überhaupt in deinem Leben, wo manchmal fester Dunkelheit ist oder Schwerheit oder Nöte. Find dein Konzept. Und schließlich kommen wir zum Wie. So, ganz persönlich. Beschreib in Bildern mit klaren Worten, was du gemacht hast und wie du es gemacht hast. Bei mir war es so, der Moment, wo das Wie reingekommen ist, war eine grosse Veranstaltung. Am Schluss hat der Referent aufgefordert, und ich bin aufgestanden und ich spüre heute noch, und es geht mir immer noch kalt durch den Rücken ab dem Moment, wo ich merke, jetzt bist du gefahren, jetzt stehst du auf, und dann bin ich vorgelaufen und dann bin ich zu einem Mann eingeteilt worden, zu einem Zahnarzt. Wir sind zusammen hergehöckelt, ich habe ihm so ein bisschen erzählt, warum ich jetzt vorgekommen bin. Und nachher haben wir miteinander gebetet, er hat mir ein Gebet vorgebracht. Gesprochen und ich habe ihm es nachher gesprochen und das war es. Das ist noch spannend, oder? Ich habe extra gesagt, es ist ein Zahnarzt. Ich habe manches Jahr nachher immer wieder ab und zu bin ich ihm auf unterschiedliche Art begegnet. Ich habe lange nichts gehört und wieder begegnet. Das letzte Mal vor etwa 4 Jahren. Er ist ein bisschen älter geworden und ich auch. Es war nichts Dramatisches, aber es war für mich wirklich der Wendepunkt. Und er hat mir vorbetet und ich habe nachgebetet. Das Wie. Das ist so meine Geschichte. In der Apostelgeschichte 1, Vers 8. Das ist kurz bevor Jesus in die Auffahrt, kurz vor Auffahrt dort, sagt Jesus zu seinen Jüngern und das auch zu uns. Aber ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes empfangen, der auf euch kommen wird, und werdet meine Zeugen sein in Jerusalem und in ganz Judäa und Samarien und bis an die Ende der Erden. Oder noch nach einer neuen Lebensübersetzung, der Schlutterübersetzung. Aber wenn der Heilige Geist über euch gekommen ist, werdet ihr seine Kraft empfangen. Dann werdet ihr von mir berichten in Jerusalem, in ganz Judäa, in Samarien, ja, bis an die Ende der Erden. Und mit dem wollte ich abschliessen. Jesus fordert uns nicht auf, dass wir Zeugnis geben müssen, dass wir das unbedingt machen sollen. Dass wir das müssen, nein. Er ist überzeugt, und das finde ich so, einfach das ist typisch Jesus, er ist überzeugt, dass wir es einfach machen. Ihr werdet meine Zeugen sein. Also er geht davon aus, dass wir gar nicht anders können. Warum ist er sich so sicher? Weil wir den Heiligen Geist haben. Der führt uns und lehrt uns und korrigiert uns, was nötig ist. Und der Heilige Geist, der hat eigentlich nur ein Ziel, und zwar Gott zu verherrlichen. Und wenn wir auf diesem Weg sind, dann fließt das. Ich hoffe, es gibt euch für die nächste Woche, ihr habt das Gleiche genau, ein Stück weit auf dem Handout. Ich hoffe, dass ihr das jetzt in der Vorbereitung auf die Kampagne 42 Tage Leben mit Gott, eure Geschichte mal kurz fasst und noch einen kleinen Tipp. Schaut, dass ihr nicht mehr als 300 Worte braucht. Und das schafft man nachher etwa 3 Minuten zu erzählen. Und was du in 3 Minuten herbringst, das hat Ewigkeitswert, da bin ich überzeugt. Amen.